Ich finde, was du sagst zu dieses Füllmaterial, ich glaube wirklich voll viel ist wahrscheinlich so, make a note, this is gonna be important later. Und
Ja,
das finde ich jetzt
wahrscheinlich.
eigentlich fast schade im Rückblick. Das nervt mich jetzt fast so rückblickend, weil ich mir denke so, nein, ich will nicht taking a note für später. Ich will jetzt alles haben.
Ich lese was, was du auch liest, der Buchpodcast.
Hallo Martina.
Ja, hallo Fabienne.
Wie war es im Urli?
Sehr schön.
Ah.
Freust du dich auf deinen Urli?
Ja, und dazwischendrin machen wir noch schnell eine Aufnahme.
Ja.
Und was hast du im Urli so gelesen?
Ich habe zufällig The South von Tash Orr gelesen. Kennst du das? Das
Ah, schon von
ist ganz
gehört, ja?
verrückt, ja. Das kann
Ja?
man mal lesen.
Ja.
Ja, und sonst lese ich ja wirklich im Sommer immer ganz gern Krimis auch.
Mm.
Ja, habe ich einen gelesen, der war auch ganz gut. Und das war's. Und ich habe, weil ich ja in England im Urlaub war, ich habe mir tatsächlich ein Sammelband von Fünf Freunde gekauft auf Englisch. Ja, und habe
Nein.
das so ein bisschen gelesen. Ich wollte es jetzt noch mehr machen, aber
Ah.
das war immer so Abenteuer in der Natur und so. Es
Ja.
hat dann irgendwie so gut gepasst, aber ich habe dann gar nicht so viel gelesen, wie ich eigentlich vorhatte davon. Aber
Und sag mal, wie heißt es auf Englisch?
The Famous Five.
Ah ja, weil ich finde es lustig, weil auf Französisch heißt Le Club des Cinq. Also es
Aha.
hat so, also die fünf kommt immer vor, aber so die
Ja.
quasi, was die fünf sind, ist immer unterschiedlich.
Ja, ich meine, auf
Ja.
Deutsch haben sie immerhin noch die Alliteration mit dem FF,
Ja.
Famous Five.
Club des Cinq ist ja beides auch mit C, aber gut.
Ach, stimmt,
Das,
ja. Ja,
ja,
ja.
aber
Ja,
ja.
gut, schau.
Ja, aber es ist schon so ein anderes, also es ist Club
Anderes C,
des
ja,
Cinq,
genau.
ja,
Ja,
genau.
ja.
Lustigerweise liebt mein Sohn auch, der hört das jetzt auch die ganze Zeit.
Ja, ich fand's krass, weil ich habe das erste Mal, glaube ich, die erste Geschichte jetzt gelesen. Die kannte ich irgendwie noch nicht. Und da wird ja, wie heißt noch mal dieses Mädchen, die sich so wie ein Junge verhält,
George.
George eingeführt, genau. Und das ist schon crazy, wie die irgendwie, wie die da charakterisiert wird. Also das würde man heutzutage, glaube ich, irgendwie nicht mehr so machen aus so ein bisschen
Oh.
gendersensiblerer Sicht. Und
Ja.
auch, was ich richtig verrückt fand, wie die Eltern da mit den Kindern umgehen.
Zum Beispiel.
Ja, erstens sind die so total, also die Eltern von George reden so voll abfällig über sie, so ein bisschen, ja, die ist keine Ahnung, wo die wieder ist die ganze Zeit und so. Dann der Vater von George, der ist ja so Wissenschaftler und der wird so voll als so ganz, ja, der darf nie gestört werden, der schimpft immer
Oh,
nur, wenn die Kinder
Classic.
irgendwas machen. Ja, und was
So wie
auch,
Thomas Mann.
ja, und was halt auch so ist, aber das, glaube ich, muss in so Kinderabenteuerbüchern so sein, dass sie halt die ganze Zeit kommen. Extrem unbeaufsichtigt sind die Kinder.
Ja,
Also die sind ja
aber
super jung und rudern
ja.
dann alleine auf so eine Insel im Meer
Ja.
und sind da irgendwie 3 Tage während eines Sturms und so. Und die Mütter, also wenn die zurückkommen, ist die Mutter so, und wie war's? Also
Ja.
weißt du so.
Das fand ich auch so krass, als ich vor 1 oder 2 Jahren nochmal E.T. geschaut habe, auch mit meinem Sohn. Ich meine, das ist auch mega krass. Ja, das ist so L.A. Die Mutter ist halt gerade getrennt. Und dann ist halt auch so, ne, der Protagonist, Elliot, glaube ich, heißt der ist ja so 8 oder 9. Und dann ist er auch so, dann ist E.T. schon da und dann ist er an einem Tag so, ja, sorry, ich bin krank. Ich muss jetzt einfach, ich mag zu Hause bleiben. Und die Mutter, ah ja, na gut, dann
Tschüss dann.
holst, ja, genau. Und dann holst du halt um irgendwann deine Schwester ab, die halt so 4 ist und im Kindergarten so. Also ich glaube, das war damals schon so ein bisschen anderes, nicht Helikopter-Parents, sondern das Gegenteil davon
Ja,
irgendwie
aber ich
so.
glaube, das ist auch so eine Genre-Konvention, dass halt die
Ja,
Eltern
muss
sind ja
sein.
die
Ja,
Abenteuer voll stören für Kinder. Und das,
na klar.
genau, aber mir ist es halt irgendwie jetzt, weil ich jetzt erwachsen bin, so voll krass aufgefallen, wie fahrlässig das eigentlich ist. Und als Kind hat man das
Das.
gar irgendwie gar nicht hinterfragt. Ja,
Nee,
natürlich sind die
ja.
alleine 3 Tage im Wald. Hä? Ist doch kein Problem.
Selber hätte man es nie gemacht, aber
Ja, genau.
also ich zumindest nicht.
Und du, was sind deine letzten Reads?
Ja, also ich habe jetzt auch quasi das erwachsene Äquivalent von Fünf Freunde. Ich habe Stephen King gelesen, Misery. Und das war so ein bisschen für so work-related. Und ich habe aber noch nie, also ich hatte einmal so einen Riesenschinken angefangen, The Last Stand oder so, wo es ja auch um so, da ging es ja auch so um so einen, es war eigentlich so ein Corona-Read, weil so ewig lang und es geht auch so um so einen Virus, der so versuchsweise, naja, aber darüber will ich jetzt gar nicht reden, sondern eben über Misery. Und das fand ich auch, also überraschend. Gut, hat mir gut gefallen und halt aber auch schon sehr brutal. Genau, das war so mein Read der letzten Wochen, der mich auch gegrippt hat in every sense of the word. Und es gibt tolle Memes, zu Misery, weil es ja diese Verfilmung mit Kathy Bates gibt als Annie Wilkes. Und da gibt es schon so ein paar mega lustige Memes.
Ich wollte übrigens noch erzählen, was ich auch vor kurzem gelesen habe, was ich dir empfehlen wollte sogar. Ich habe von, das ist auch jetzt, glaube ich, auf der Shortlist vom International Booker Prize. Und zwar ist das She Who Remains von René Karabasch. Es ist eine bulgarische, also es ist aus dem Bulgarischen übersetzt. Und da geht's eine Person, also es spielt nicht in Bulgarien, jetzt habe ich den, ich glaube im Kosovo, so in den Bergen. Aber auf jeden Fall, es gibt dort wohl wirklich so das Recht der Kanun, das ist so ein Gewohnheitsrecht, was quasi nicht, ja nicht so ein, sag ich mal, Law and Order sind, sondern halt so ein Gewohnheitsrecht, was da über die Jahre so gewachsen ist. Ja. Und nachdem können Frauen sworn virgins werden und sie macht das eben, weil sie nicht heiraten möchte und lebt dann als Mann quasi in dieser Gesellschaft. Und es ist sehr interessant und es ist auch sehr so poetisch geschrieben. Also es ist jetzt nicht so, sag ich mal, normal runter erzählt und so auch nicht so übererklärt. Also man muss immer so parallel ein bisschen auch mal googeln. Aber es war ein sehr schöner Text und ein schönes Erlebnis irgendwie, das zu lesen. Kann ich sehr empfehlen.
Oh, cool. Voll die gute Empfehlung. Ja, das nehme ich gleich mit.
Kannst du auch
gerne
von mir ausleihen, wenn du magst.
Ja, will du. Und das kann ich dann gleich in meinen Urlaub mitnehmen. Genau, apropos Urlaubslektüre und so weiter. Gibt es denn was du im Sommer jetzt noch lesen magst oder worauf du dich freust oder was du so auf deinem Sub ganz zu oberst hast?
Ja, ich lese jetzt gerade Endling von Maria Reva. Das, da freue ich mich noch weiter drauf, weil ich finde es jetzt schon outrageous und bin gespannt, wo die Reise noch hingeht, obwohl ich relativ am Anfang bin. Da geht es um eine ukrainische Schneckenforscherin, die dann auch in die sozusagen Mail-Order-Bride-Wirtschaft reinrutscht während des Ukraine-Kriegs. Also
Mail-Order?
Dass man halt, ja da ist so in so eine Industrie, genau, dass man sich eine Braut aus dem Ausland bestellt und sie rutscht da irgendwie rein, um ihre Wissenschaft zu finanzieren. like, wer es kennt. Genau, da freue ich mich drauf und auch bei meinen Krimis weiterzulesen. Und ich habe auch schon länger da liegen. Ich glaube, du hast das auch schon gelesen. Die Bagage von Monika Helfer.
Ah, wunderbar. Ja, das habe ich schon gelesen. Das mag ich sehr gern.
Das habe ich letztens im Bücherschrank gefunden und mich sehr gefreut, weil ich das schon länger lesen wollte. Und du?
Yes, in my career is next Vacation, wo ich dann hoffentlich Ewig Sommer lesen kann von Franziska Gensler. Das war ja, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren der Debütroman. Und da geht es halt, also es ist so ein bisschen Dystopie Climate Fiction. Also es geht so um eine Frau, die mit ihrem Kind in so ein runtergekommenes Hotel fährt und drumherum sind lauter so Waldbrände. Und dann entwickelt sich da so eine Geschichte und es ist aber wohl so ein bisschen eben so dystopisch und kind of rings true
right now. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen too close to home.
Ja, ja, muss halt aber ganz toll sein und es wurde auch sogar ins Englische übersetzt und hatte so eine Review in der New York Times Book Review, was ja schon sehr, sehr schmancy ist. Genau, und da freue ich mich schon drauf.
Schön. Und was hast du jetzt kürzlich wohl gelesen?
Ja, kürzlich habe ich auch gelesen und apropos so ein bisschen heruntergekommene Places, die von Climate-Krise betroffen sind. The South von Tash Orr.
Der Süden,
wir heute
auch genannt.
Von Tash Orr. Und ich erzähle wie immer kurz erstmal was über den Autor und dann über das Buch. Tash Orr oder mit vollem Namen Orr Tashi, 1971, am 4. Oktober 1971 in Taipei, Taiwan geboren, als Kind malaiischer Eltern und ist dann mit 2 Jahren auch zurück nach Malaysia gezogen und ist da in Kuala Lumpur, also der Hauptstadt Malaysiens, aufgewachsen. Und dann, ich habe da so unterschiedliche Angaben gefunden, aber irgendwie so als Teenager oder Young Adult geht er nach Großbritannien und studiert in Cambridge und Warwick Jura. Hat wohl auch danach angefangen als Rechtsanwalt zu arbeiten und hat aber parallel dazu schon seinen ersten Roman geschrieben, der dann auch 2005 veröffentlicht wurde. Genau, und für den er auch schon für den Booker-Preis longlisted war. Also eigentlich, ich habe mich auch so gefragt, also nicht nur der Roman, sondern auch, glaube ich, zwei andere von ihm waren auch schon auf der Longlist oder sogar Shortlist für den Booker-Preis. Genau, also der war schon mehrere Male für den Booker-Preis nominiert. Und ich habe mich gefragt, wie das für den jetzt war, weil The South war ja auch wieder auf der Longlist. Und ob der mittlerweile so ist, so, oh, ja, schon wieder.
Jährlich grüßt das Murmeltier. Ja, danke. Wirklich. Ich finde es auch krass, weil ich habe es auch kurz nachgeschaut und ich dachte, aufgrund meiner eigenen Ignoranz natürlich, dass der noch nicht so lange am Start ist. Ja, also dass der mehr so up and coming ist. Und ich halt hätte auch gedacht, der ist jünger. Ich habe so gedacht, so maximal so 40 vielleicht.
Ah, interessant.
Interessant, mhm. Ja. Aber auch nur also grundlos. Aber ich habe das irgendwie einfach so angenommen. Ja. Mhm. Auch so von den Themen und vom Schreibstil und so auch. Naja.
Young at heart. Ja. Genau, und 2005 erscheint eben sein Debütroman The Harmony Silk Factory. Der wurde auch schon auf Deutsch übersetzt, weil ich dachte mir dann so, ah, vielleicht wird der jetzt erst so im deutschsprachigen Raum entdeckt. Aber seine ersten beiden Bücher sind auch schon auf Deutsch übersetzt worden. Anyway, genau, auf Deutsch die Seidenmanufaktur zur schönen Harmonie. Ja. Das spielt in den 30er, 40er Jahren in Malaysia, als Malaysia eben noch unter britischer Kolonialherrschaft ist und spielt auch zur Zeit der Besatzung Malaysias im Zweiten Weltkrieg durch die Japaner. Und gleichzeitig porträtiert es auch so die kommunistischen Widerstandskämpfe und Unabhängigkeitskämpfe. Genau. Für den Roman gewinnt er den White Bread Award für den ersten Roman und den Commonwealth Prize for Best Novel. So, also schon ausgezeichnet. 2009 erscheint dann Map of the Invisible World, das eben auch übersetzt wurde deutsch, Atlas der unsichtbaren Welt. Und da geht es um vor allen Dingen die niederländische Kolonisierung Indonesiens und die daraus resultierenden revolutionären Strömungen, aber aus so unterschiedlichen Perspektiven. Genau, und da sieht man, glaube ich, schon, dass so die Themen oder die Zugänge, die sich auch durch sein ganzes Werk eigentlich fortsetzen, nämlich so Fragen der Kolonisierung und Dekolonisierung, des Widerstands und dann eben auch so des Nachlebens im Grunde so kolonialer Herrschaft in Present-Day Südasien. Genau, er hat dann eben noch 4 weitere Bücher veröffentlicht, zum Teil auch ein Memoir, nicht zum Teil, sondern auch ein Memoir, wo er sich schon mit der Geschichte seiner Familie auseinandersetzt. 2016 erscheint das und heißt The Face, Strangers on a Pier. Und für das war er auch nominiert für den Los Angeles Literary Times Award. Soweit erstmal zu Tash Orr. Und jetzt würde ich kurz was zum Roman erzählen. The South. Also es erschien, wie gesagt, 2025 und war eben auf der Longlist für den Booker Prize. Es wird am 26. August auch auf Deutsch erscheinen in der Übersetzung von Pucciao und Roberto de Hollanda bei Penguin Random House unter dem Titel Der Süden, wie wir schon gehört haben. Genau, worum geht's? Es geht eigentlich um die Familie Lim. Die besteht aus den Eltern Jack und Sui Ching und aus den drei Kindern Lina, Yin und Jay. Die sind alle so Young Adults, Teenagers. Also Jay ist der Jüngste, der ist 16 und Lina und Yin sind so ein bisschen älter, gerade so an der Uni, fertig mit der Schule, genau. Der Ausgangspunkt des Romans ist, dass die Familie in den Süden fährt. Und es ist das Ende des Jahres, also Dezember, was in Malaysia Sommer ist. Und die fahren eben in den Süden zu einer Farm, die in Familienbesitz ist. Und am Anfang ist lustig, weil ich konnte mich dann eigentlich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Aber eben am Anfang ist so das Setup, dass die Mutter von Jack, also die Großmutter von Jay, eigentlich so ein bisschen im Sterben liegt oder halt zunehmend krank wird und der Großvater, also ihr Ehemann, ist schon gestorben und es ist eben klar, dass die Mutter von Jay, also nicht die leibliche Tochter, sondern die Schwiegertochter, diese Farm eben im Süden geerbt hat. Und es ist so ein bisschen, die fahren dahin, um zu gucken, okay, was ist da sozusagen los, um so ein bisschen Bestandsaufnahme zu machen und aber auch schon, um zu überlegen, was soll eigentlich mit dieser Farm passieren. Der Hauptfokus eigentlich oder so die Figur, durch deren Linse mehr oder weniger das erzählt wird, ist Jay. Ich komme dann aber nochmal auf die Frage der Perspektive und wessen Perspektive erzählt wird und wie. Genau, und die machen sich eben auf den Weg für diesen Trip und kommen da an. Und diese Farm wird eben bewirtschaftet von Fong. Fong ist, wie wir erst im Lauf des Romans erfahren, eigentlich der Halbbruder von Jack, aber sozusagen das uneheliche Kind von diesem Großvater, der verstorben ist. Und der bewirtschaftet da eben die Farm, hält die so am Laufen, lebt da auch und ist eigentlich so derjenige, der damit so am meisten verbunden ist, der aber nominell kein Recht auf dieses Land, auf diese Farm hat, sondern der ist da wie so, ja, ich weiß nicht, so Verwalter oder so, könnte man sagen.
Also Pächter oder sowas, ja.
Ja, und das ist aber auch nicht so ganz klar, ich weiß nicht genau, es wird ja nicht so genau gesagt, ob der da jetzt eben Pacht zahlt, aber auf alle Fälle er bewirtschaftet es und das, was quasi rauskommt an Ertrag, behält er dann schon für sich, aber gleichzeitig, und darum geht es ja auch sehr stark, weil es ist von Anfang an klar, diese Farm ist in einem desolaten Zustand, also sowohl das Haus selber als auch das herumliegende oder das umgebende Land ist vor allen Dingen so Obstplantagen, also Orchard heißt es im Englischen, hat. Und es ist aber klar, dass das aufgrund von klimatischen Extremen, also Dürre und Überschwemmungen, dass das eigentlich nicht mehr so richtig profitabel ist und dass eigentlich diese Farm im Grunde zusperren muss. Und Fong ist aber so ein bisschen, es geht auch immer wieder darum, dass er halt Geld von Jack gerne haben möchte, um das halt weiterzumachen und so weiter. Also so diese, und das ist auch schon immer, oder so von Anfang an so ein ganz klares so Spannungsverhältnis oder so ein uneasy Gefühl zwischen den Beteiligten, weil klar ist, okay, es gibt da so unterschiedliche Familienkonstellationen, die mit Fragen von Geld zusammenhängen und Fragen von Abhängigkeiten, genau. Und eben auch Fragen von Klasse, weil es ist eben klar, Fong ist eben das uneheliche Kind und Jack, eben der Vater, ist so der anerkannte Sohn sozusagen, der studiert hat, der in Kuala Lumpur als Matheprofessor arbeitet und der halt so Middle Class ist. Die sind jetzt nicht super rich, aber sozusagen die haben das Geld und die wohnen in der Stadt, das sind die Städte und die fahren jetzt eben da in die Provinz. Genau, und da ist eben Fong und es ist auch noch Fongs Sohn Xuan da, der auch so um die 1920 ist, also so Young Adult, und der eben sich mit so Gelegenheitsjobs über Wasser hält, der eben auch bei dieser Farm mithilft oder seinen Vater unterstützt, aber eben auch so beim 7-Eleven in der nahen Kleinstadt arbeitet, genau. Und eben weil diese Farm in so einem ziemlich desolaten Zustand ist, ist so eben die Frage, was sollen wir jetzt eigentlich damit machen? Und das ist halt so ein bisschen von am Anfang so das, sag ich mal, Setup, ja, so dieses Ding. Sie wollen da eben den Sommer verbringen und das ist irgendwie klar, da gibt es so unterschiedliche Tensions und nach versteht man halt auch so, was da so die Problematiken sind. Da können wir ja noch drauf zu sprechen kommen. Und apropos genau diese klimatischen Sachen eben wie Dürre und Flood und so weiter, das ist auch interessant, weil es fühlt sich ja sehr zeitgemäß eben darin auch an oder sehr close to home gerade jetzt. Aber der Roman spielt eigentlich Ende der 90er Jahre in Malaysia. Das wird interessanterweise, und ich musste da auch sehr an Der Gesang der Berge denken, das wir ja auch besprochen hatten, wo wir ja so gesagt hatten, da wird ja so diese Geschichte Vietnams sehr explizit und sehr ausführlich und lang erzählt. Und wir haben hier eigentlich fast das genaue Gegenteil, würde ich sagen, nämlich so der ganze historische und auch sozioökonomische und eben politische Background ist da präsent, aber wird eigentlich nie so genau erklärt. Und das heißt, wenn man sich jetzt in Malaysien oder in der malaiischen Geschichte und auch in der Geschichte Südostasiens in dieser Zeit nicht so gut auskennt, so wie ich zum Beispiel, so, dann gibt es so ein paar Sachen, die man vielleicht jetzt erstmal nicht so checkt oder die man dann, aber die schon so, sage ich mal, angedeutet oder gehintet werden. Also es kommt eben an einem Punkt, relativ am Anfang geht es auch so darum, dass eben so die Wirtschaft voll am Abkacken ist und dass die Amerikaner uns fertig machen wollen und so weiter und so fort. Und das ist zum Beispiel eben dann so eine Andeutung mit Hinblick auf damals 97, 98 war ja diese riesige Finanzkrise in ganz Südostasien, von der vor allen Dingen Thailand, Indonesien und Südkorea massiv betroffen waren, aber eben auch Malaysia. Und das war ja wirklich so, da wurden ja wirklich, also es war so wie die Finanzkrise 2007, 2008, also ganz massiv. Und das wird da aber gar nicht irgendwie erklärt oder eingebunden, sondern das kommt halt immer nur so en passant vor. Und genauso die Konstellation von Malaysia ist ein Vielvölkerstaat, wo auch mehrere Sprachen, offizielle Sprachen sind oder eben gesprochen werden und auch Tesh-Or stammt eben aus einer chinesischstämmigen Familie und hat zu Hause eben Mandarin, Chinesisch und Kantonesisch gesprochen und in der Schule dann eben Englisch und Malai. Und es gibt aber eben eine klare Hierarchie auch in diesen ethnischen Konstellationen. Also so die Hauptbevölkerung, so 60% sind eben die Malaysier und die werden auch oder wurden nach der Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft auch so institutionell einfach stark gefördert. Die hatten so Vorteile mit Bezug auf eben Kauf von Häusern und Immobilien, wurden in öffentlichen Dienst bevorzugt eingestellt, hatten Vorteile bei der Schule, bei Studienplatzvergabe und so weiter. Und dann gibt es eine so 25-30%ige Bevölkerungsanteil eben von chinesischen Menschen oder so ethnischen Chinesen. Und auch so einen, ich glaube, so 8% indische Menschen oder indischer Herkunft. Und die wurden vor allen Dingen, die kamen halt nach Malaysia durch die Briten. Also die Briten haben die geholt, um halt so billige Arbeitskräfte. Und das sind sozusagen so Konstellationen, wo sich durch so eine quasi Geschichte der Kolonisierung unterschiedliche Symmetrien oder Asymmetrien hinsichtlich Klasse, Herkunft und so weiter in Malaysia bis heute eigentlich präsent sind oder die Malaysia eben prägen. Und das wird aber in dem Roman nicht explizit thematisiert. Also Jays Familie, die sind eben chinesisch oder es sozusagen ist klar, dass die eben auch untereinander so kantonesisch sprechen, so, aber das wird nicht explizit thematisiert, sondern das kommt halt dann immer wieder in so ein paar Sachen durch und eben auch so diese Klassengeschichten kommen auch immer wieder durch, aber es wird eben nicht explizit thematisiert. Jetzt habe ich sehr viel geredet, aber eine Sache möchte ich noch sagen, zwei Sachen möchte ich noch sagen, nämlich, ich habe ja gesagt, Jay ist eigentlich die Hauptfigur, kann man sagen. Und nicht nur das, sondern eigentlich ist es so eine Art Coming of Age oder Liebesgeschichte von Jay, weil wir erfahren von Anfang an, eigentlich gleich mit dem ersten Kapitel, dass Jay und Shuang zusammenkommen oder sich begehren und in einer Beziehung sein werden. Also das erste Kapitel, es ist insofern kein Spoiler, weil das erste Kapitel ist einfach, als sie zum ersten Mal Sex haben, so wird es gleich am Anfang beschrieben. Das heißt,
unter einem Baum.
Ja. Und das heißt, wir wissen von Anfang an, dass was zwischen den beiden passieren wird. Und eben der Roman erzählt eben auch diese Annäherung. Und auch da finde ich, aber da sind wir schon vielleicht so ein bisschen in Diskussionsfragen, und ist auch sehr interessant, das ist eben auch sehr subtil. Oder was heißt subtil? Es ist gar nicht so ein riesiges Thema. Ja, also jetzt irgendwie auch so, haben die jetzt ein Coming-out? Was heißt das für die, sich gegenseitig zu begehren? Sondern das ist irgendwie, ja, also das ist einfach so und es wird nicht weiter problematisiert, was insofern auch erstaunlich ist, weil ich habe gelesen, dass Homosexualität bis heute in Malaysia straft. Also das fand ich schon interessant. Ja. Am Anfang, als ich es gelesen habe, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so Call Me By Your Name, aber so in Malaysia. Also es hat so ein bisschen, finde ich, dieses Gefühl von genau so dieser so ein Sommer und es ist so der Anfang so des Erwachsenwerdens oder halt so gerade mal so am Anfang so erste Liebe und so weiter und so fort. Also es hat so am Anfang so ein bisschen diesen Vibe, wird dann glaube ich schon nochmal was anderes, genau. Aber am Anfang dachte ich so, ah ja, cool. Und vielleicht auch noch wichtig zu sagen, das war mir nämlich nicht so klar, das ist der erste Band von geplanten 4 Bänden, die Tash Orr plant, wo dann eben diese Figuren, ich weiß jetzt nicht, ob alle und inwiefern, die dann noch weiter sozusagen deren Geschichte erzählt wird, aber es ist auf alle Fälle der erste Band. Es wurde auch mit Marcel Proust oder mit Anton Tschechow verglichen. Genau, also einerseits in diesem Scope, glaube ich, so in diesem epischen, eben es soll jetzt so mehrbändig sein, aber eben auch Marcel Proust, glaube ich, deswegen, weil, und jetzt komme ich zur Erzählsituation, die sich, wenn ich sie jetzt beschreiben werde, wahrscheinlich kompliziert anhört, die aber überhaupt nicht kompliziert oder wenn man es liest, liest sich das ganz
zugänglich.
Ja, voll und auch so, man stolpert da nicht drüber, denkt sich so, hä, was ist jetzt los? Aber sozusagen die besondere Erzählsituation ist, wir haben unterschiedliche Abschnitte, die aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt werden. Wir haben einmal eine Ich-Perspektive, wo quasi aus Jays Perspektive in der Ich-Form erzählt wird, aber diese Ich-Perspektive ist auch im Präteritum. Das heißt, es ist vermutlich der erwachsene Jay, der sich da an seine quasi Jugend erinnert oder an seine erste Liebe erinnert. Also das ist die erste quasi Perspektive, die wir haben. Dann haben wir eine personale Erzählsituation, wo einmal auch sehr stark der Fokus auf Jay ist, also wo sozusagen Jays Erleben oder was er macht, auch mit Juan und so, aus so einer personalen Perspektive erzählt wird. Das wird im Präsens erzählt. Dann haben wir personale Erzählsituationen, wo so ein bisschen auch die anderen Figuren erzählt werden, vor allen Dingen die Mutter. Also wir haben mehrere Kapitel, wo es um die Mutter und auch so um ihr Innenleben geht oder wo sie auch, also die Mutter Sui mit Fong, eben dem Halbbruder, ihrem Schwager sozusagen, fährt. Und das sind Situationen, die kann Jay nicht erlebt haben, weil er da einfach nicht dabei ist. Genau, das ist eben auch durch eine personale Erzählsituation mit Fokus auf Sui erzählt und auch im Präsens. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, dass sich diese Abschnitte zum Teil, aber nicht immer so ein bisschen überschneiden von der Temporalität her. Also es ist manchmal so, dass quasi zwischen den einzelnen Abschnitten einfach dann so Zeit vergeht und dann passiert sozusagen, sind wir ein paar Tage später oder wie auch immer. Aber manchmal haben wir auch so einen Abschnitt, der zum Beispiel aus der Perspektive jetzt mit Fokus auf Sui erzählt wird. Und dann haben wir einen Abschnitt, wo Jay erzählt und wo sich das aber temporär überschneidet mit dem, was vorher gerade erzählt wurde. Und das ist aber nicht immer so. Also manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, jetzt kriegen wir dasselbe Geschehen mit aus einer anderen Perspektive. Aber es ist nicht immer eins zu eins deckungsgleich. Soweit erstmal, Frau Kübler. Habe ich was vergessen?
Nein, das hast du sehr gut gemacht. Ja. Ich habe auch mir gedacht, interessant, wie du es auch erzählt hast, weil die Zusammenfassung, die du, mit der du angefangen hast und über die du viel länger geredet hast, hätte ich eher als die sozusagen Hintergrundhandlung eingestuft. Oh. Also so dieses, ich sag mal, dieses die Farm und wie geht's mit der Farm weiter und wer hat was geerbt und so. Weil ich mich sehr stark habe leiten lassen von dieser eröffnenden Sexszene. Für mich war deswegen klar, es ist hier so eine Love-Coming-of-Age-Story von Jay. Und es geht um diese zwei Jungs und der Rest passiert so ein bisschen da drumrum und ist halt so das Setting, was auch verhandelt wird und was auch dann in deren natürlich Beziehung oder deren Interaktion mit reinspielt immer. Also es ist sozusagen nicht nur so, wir sind jung und in love, sondern es gibt Probleme der realen Welt, die da auch drauf einprasseln. Und dann, finde ich, nach und nach entspinnt sich so ein bisschen mehr die Geschichte von der Familie und auch vor allem halt der Mutter oder dem Konflikt auch zwischen Mutter und Vater. Weil ich habe sozusagen ganz andersrum, hätte ich es jetzt erzählt, wenn ich jetzt die Einführung hätte machen müssen als du. Wobei es eigentlich stimmt, wenn du, wie du halt sagst oder wie du es aufgezogen hast, dass diese Umstände eigentlich das Ganze mehr tragen als die Love Story, in der eigentlich nicht so viel passiert, wie du auch gesagt hast, weil da gar nicht dann irgendwie so im weiteren Verlauf des Buches so stark ein Fokus gesetzt wird auf Coming of Age und Struggles und wie gehen wir damit um oder so. Also fand ich jetzt einfach interessant zu sehen, dass du es von hinten, meiner Meinung nach, von hinten aufgerollt hast.
Aber ich finde auch, also ich finde, und ich glaube, da sind wir schon so ein bisschen im Herz auch dieser Perspektivgeschichte, weil für, also mehrere Sachen. Erstens, ich war auch so, für mich war diese, genau wie du es geschildert hast, auch diese ganze Story mit der Farm oder so, eigentlich immer so im Background. Ich war dann am Ende so, war ich so erstaunt, hä, wieso erbt die Mutter das jetzt? Also hat die Mutter das geerbt? Und dann habe ich aber jetzt für die Vorbereitung nochmal quasi das erste Kapitel gelesen, das eben nicht dieses Eingangs-Sex-Szene-Kapitel gelesen, sondern das, wo wir quasi den Setup haben. Und da wird das alles explizit gesagt. Und ich hatte es voll vergessen. Da wird auch schon gesagt, dass die Mutter das geerbt hat. Und es wird wirklich so, da wird so das Setup gemacht, wir fahren dahin, um genau das irgendwie zu besprechen. So. Und es wird aber auch schon aus einer retrospektiven Perspektive erzählt. Und das fand ich dann total erstaunlich, weil ich es auch voll vergessen hatte. Ja. Das finde ich halt eben, glaube ich, so einen Effekt dieser Gleichzeitigkeit, dieser Stimmen und Perspektiven und auch auf eine Art dadurch ja von Vergangenheit und Zukunft, dass es manchmal auch nicht so, also manchmal gibt es so Situationen, wo dann explizit das heutige Ich sagt so sowas wie, ja, für mich sollten noch sehr viel Männer und sehr viel mehr Bars kommen oder so, also wo quasi in sozusagen dem Erzählgeschehen sich das heutige Ich einschaltet und schon so einen Vorgriff macht. Aber ansonsten zum Beispiel das, dass manche Passagen in der Vergangenheit erzählt werden und manche im Präsens, das spürt man gar nicht so. Es wirkt alles auf eine Art, auf einem selben Level. Und ich fand es sehr interessant, weil ich habe ein Interview mit Tash Orr gehört oder so ein Gespräch, wo er gemeint hat, und das fand ich, oder nee, zuerst frage ich dich, wie ging es dir denn damit? Und dann sage ich, was der Autor sich dabei
was
gedacht hat.
Was die Lösung
hat.
Ist.
Nein, genau.
Erst lasse ich Martina auflaufen und dann sage ich
nein,
die Lösung.
Nein, gar nicht. Nein, aber weißt du, so, es ist ja, was der Autor damit wollte, ist ja nur eine Perspektive.
Es geht
wir können
nicht
ja
immer
selber.
Auf.
Ja. Ja, genau.
Okay, was ist die Frage?
Die Frage ist, wie ging es dir mit diesen unterschiedlichen Perspektiven, Abschnitten oder ist dir das, hattest du das Gefühl beim Lesen so, ah, jetzt will man mir das oder das sagen oder was war der Effekt dessen, dass diese unterschiedlichen, sag ich mal, was ist ja schon erstmal, finde ich, sehr besonders, also es ist jetzt auch nicht so wow, crazy, aber ich finde dieses eben Perspektive nicht ganz immer durchzuhalten, sondern dann halt eben so zu changieren und dann auch aus unterschiedlichen Figuren quasi die zu fokussieren, ist ja schon erstmal etwas, ja, was auf alle Fälle auffällt, ja, und wo man sich fragen kann, aha, wieso macht er das eigentlich und was produziert das eigentlich für einen Effekt?
Ja, ich finde halt, also was ich auch gerade schon gesagt habe, ich finde durch dieses erste Kapitel, man versteht dann sehr schnell, okay, hier ist eine Sexszene zwischen zwei jüngeren Menschen. Das scheint auch irgendwie das erste Mal zu sein und das scheint auch eine geheime Situation da zu sein. Und da ist man ja, das ist ja spannend quasi.
Ja.
Man ist dann sofort so, wie kam es denn jetzt dazu und wer sind die und so. Und das heißt, ich finde, es ist ein sehr starkes Priming sozusagen der Leserschaft, dass man dann versucht und dann setzt das nach diesem Kapitel setzt der Roman ja nochmal weiter vorne an und erzählt, wie es dazu gekommen ist.
Ja.
Und dann finde ich, ist ein bisschen der Effekt dieses anfänglichen Setups, dass man so auf so einer Easter Egg-Suche die ganze Zeit ist. Weil man dann ist, das wird wohl der eine von den Jungen sein, ah, da kommt der andere. Und dann wartet man quasi. Und dann ist es aber ja so im weiteren Verlauf, dass es doch irgendwie sich als so ein bisschen multiperspektivischer Familienroman entfaltet. Und eigentlich gar nicht mehr so diese Love Story so stark im Vordergrund ist. Also weiterhin verfolgt man das natürlich gerne, weil man da die ganze Zeit schon auf dieser Fährte ist. Und das ist, finde ich, so ein bisschen schon so ein Sprung, den man dann irgendwie erstmal akzeptieren muss. Ah, okay, jetzt geht's dann wieder um die Mutter. Und irgendwie, damit hatte ich aber kein so ein Problem. Ich fand, dass dann die Ich-Perspektive dazu kommt. Das ist irgendwie dann so, das habe ich auch spät gemerkt. Und dann war ich irgendwie so.
Ja, interessant, ja.
Gell? Also am Anfang, weiß ich nicht, entweder kommt's am Anfang nicht so oft oder man überliest auch die ersten paar Mal, weil man vielleicht auch gerade das Buch weggelegt hatte und dann halt wieder einsteigt und am nächsten Tag ist ich und dann hat man wieder vergessen, was gestern war oder so, keine Ahnung. Aber ich habe es irgendwie relativ spät gemerkt und war dann schon so ein bisschen hoppla, das vielleicht als Zusammenfassung, ich hatte kein Problem mit der Fokalisierung quasi auf die Mutter und auf Jay und auch manchmal auf die Schwestern und ich glaube auch mal auf den Vater so ein bisschen. Haben wir nicht auch mal ein bisschen mehr so dessen oder war das dann immer aus der Perspektive der Mutter? Ich glaube, es war durch die Mutter gefiltert.
Ja.
Also das fand ich dann, als ich dann gecheckt habe, wir machen das ein bisschen breiter auf, wir machen hier so ein Familiending draus, okay, aber diese Ich-Perspektive hat mich schon ein bisschen verdutzt.
Ja.
Und bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich die so gebraucht hätte.
Ja.
Weil ich dann eher so ein bisschen gedacht habe, jetzt machen wir es hier noch künstlerischer. so eine Erzählinstanz, die das nochmal so filtert und wir haben dieses Thema Memory und da war ich dann irgendwie so, hätte ich es gar nicht gebraucht. Ich weiß nicht, wie ging es dir?
Ja, ich fand es auch interessant. Ich finde auch interessant, was du sagst. Deswegen finde ich auch so diesen Call Me By Your Name-Vergleich. Also ich muss sagen, ich habe nur den Film gesehen, nicht das Buch gelesen. Aber ich finde es nämlich interessant, weil das, was du ja auch gesagt hast, so, es ist ja so ein bisschen die Hitchcock-Definition von Suspense. Nämlich wir wissen von Anfang an das, was zwischen den beiden passiert. Und dann ist man natürlich so anders hooked. Wohingegen jetzt beim Film Call Me By Your Name wissen wir das ja. Also man vermutet natürlich schon, dass da irgendwas ist. Aber wir teilen sozusagen Elios Frage, does he like me? Ja, so oder... Und das, finde ich, ist so ein anderer Effekt. Ich fand es erstaunlich, natürlich unter Anführungszeichen zu lesen. Also eben das, auch diese Frage von, ist es jetzt, ist es in der Gegenwart erzählt oder in der Vergangenheit? Ich spüre das, habe das im Lesen nicht gespürt, dass da so ein markanter Unterschied ist. Ja, also es verschwimmt alles so ein bisschen. Und dann war für mich so ein bisschen die Frage, ja, aber warum dann so ein bisschen? Also warum braucht es das dann? Und ich glaube aber, insgesamt hat es dann schon dazu beigetragen, dass es so einen diffusen Effekt für mich hatte, dass ich es gar nicht so genau wusste und das natürlich dann auch gepaart mit diesen, sag ich mal, sehr subtilen Andeutungen auf die, sag ich mal, historische Gegenwart dieser Zeit, dass ich so ein bisschen so einen Effekt hatte von, es ist so ein bisschen, es schwebt so ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? Was für mich auch zu diesem Summer-Feeling irgendwas passt, es ist irgendwie auf eine Art so ein bisschen zeitlos. Also es hat irgendwie nicht so eine starke Verankerung, sowohl in einer, sag ich mal, historischen Zeit, weil eben natürlich auch durch diese Anspielungen oder durch diese sehr starke Präsenz dieser einfach klimatischen Bedingungen fühlt es sich halt sehr gegenwärtig an und das fand ich interessant. Also es war fast so ein bisschen so ein Stranger Things-Effekt, weißt du? So, dass es eigentlich so was historisch erzählt wird, aber wo auch so eine gleichzeitig so eine Gegenwart drinnen ist. Also so eine gewisse Art von, ich weiß auch nicht, also Anachronismus ist es nicht, aber eben so eine etwas, das so ein bisschen der Zeit enthoben ist, ja. Wobei, ich meine, ne, sowas wie, die haben keine Handys, ja, so, das ist ja, wäre ja so, gerade in dem Alter wäre das ja der stärkste Hint, ja, so auf die tatsächlich zeitliche Verortung, ja. Aber ich finde, es schwebte irgendwie so und das passte für mich irgendwie auch zu diesem, eben zu diesem Gefühl von First Love, erster Sommer und diese unendliche Zeit auch. Also es ist ja, finde ich, auch immer, wenn ich so jetzt an meine Jugend und Kindheit zurückdenke, diese Sommer, die schienen ja immer so ewig, du hattest ja auch überhaupt kein, oder das Zeitgefühl, finde ich, das man in dem Alter hat, ist ja auch ein völlig anderes, ja, also heute denke ich so, wow, 6 Wochen, weißt du, so, und damals habe ich natürlich nicht an 6 Wochen gedacht, sondern es war so einfach so ein unendlicher Zeit, ja, und auch so die, weißt du, wie man sich langweilt und was man da macht oder auch nicht macht und so rumhängt und so, ja.
Ja, ich glaube, was du auch so ein bisschen beschreibst, so dieses Feeling von so Erinnerungen, die so ein bisschen verschwommen, also du hast ja so gesagt, es schwebt so und es ist so ein bisschen verschwommen. Ich finde, in Filmen, also deswegen Call Me By Your Name, ich weiß auch nicht inhaltlich, aber auch von dem, wie das gefilmt ist, ist ja immer so sehr starkes Sonnenblenden, dann auch manchmal mit auf der Linse quasi mit diesen Sonnen, diesen Kreisen, die dann da so entstehen, wenn so Licht reinfällt. Und ich finde auch, wenn im Film irgendwie eine Erinnerung oder eine Rückblende kommt, dann wird das doch manchmal so ein bisschen Sepia überlegt oder es wird so unschärfer.
Ja, oder so verschwommen.
Bild.
Ja, genau. Ja, ja, voll.
Und so dieses Gefühl, also das war auch der Effekt für mich davon, auch von diesen, ich habe eine unterschiedliche Linse aufgekriegt, je nachdem so Verschwommenheit aufgesetzt bekommen, je nachdem, in welche Richtung wir uns jetzt erinnern oder welche Perspektive wir einnehmen. Und gleichzeitig entsteht dadurch halt auch so eine Unschärfe, wie du, glaube ich, gesagt hast oder meintest, dass dass man dadurch diese krassen oder historischen Sachen auch dann nicht so stark erklären muss, wie man das vielleicht machen müsste, wenn man eine lineare Erzählung und eine relativ einheitliche Perspektive hat, dann würde man vielleicht mehr ins Erklären und Beschreiben kommen, was dadurch irgendwie so halt weggelassen werden kann, weil es ja so mit diesen Eindrücken spielt.
Ja, absolut.
Das hat eben schon gut funktioniert und deshalb ist man da auch einfach so, das halt akzeptiert und es ist erst spät irgendwie so aufgefallen. Ja, das ging mir auch so.
Weil du ja gesagt hast, du hättest nicht so angefangen wie ich, eben diese, sag ich mal, Backstory so prominent zu machen. Und ich glaube, der Roman oder ich eben in dem Interview mit Tash Orr, sagt er eben so, dass das, und das stimmt, finde ich auch, ja, das ist halt, das ist ja auch so eine Wahrnehmung von Also weißt du, so als Kinder und Jugendliche, du nimmst halt die Erwachsenenwelt auch so diffus wahr. Das ist ja wie so ein Hintergrund auch zu deinem eigenen Erleben. Und diese, also er sagt es auch ganz offen, dass diese Geschichte auch ziemlich autobiografisch ist so. Und dass er eben auch sagt, so ja, er hat dann schon immer auch so mitgekriegt oder eben mitgekriegt, dass sich seine Eltern streiten oder so. Aber er war halt eben beschäftigt mit seinem Leben, dass er so eben zum ersten Mal verliebt war oder eben Schule und auch seine Schwestern und so. Und ich finde, das schafft es ja auch sehr gut, dieses einzufangen, immer wieder so. Also es ist genau, wie du sagst, so eine Linse oder eben der Fokus geht dann wieder raus und rein so. Aber eben so der Hintergrund ist auch deswegen, glaube ich, der Hintergrund, weil wir eben in eigentlich hauptsächlich in Jays Perspektive sind. Ja, so. Und selbst in den Sachen, also es gibt, ich denke vor allen Dingen an ein Kapitel, wo wir das wirklich aus einer Innenperspektive von der Mutter Sui erzählt wird und wo sie darüber nachdenkt, einem ihrer Kinder zu sagen, was sie beschäftigt oder so ihre Last aufzubürden. Und die Last ist, dass der Vater von, Achtung Spoiler, dass der Vater von Jay, also ihr Ehemann Jack, halt so wie sein eigener Vater auch, halt so eine andere Frau hat, zu der er immer wieder fährt. Und sie überlegt da, ob sie das ihren Kindern sagen soll oder einem Kind im Besonderen. Genau, warum ich, ja genau, und das ist zum Beispiel so ein Kapitel, das fiel für mich so ein bisschen raus, weil ich da so das Gefühl hatte, nicht nur, dass das irgendwie so ein bisschen zu sehr jetzt nicht nur in der Außenperspektive auf diese Figur ist, sondern da hatte ich so das Gefühl, da wollte mir jetzt der Autor erzählen, die Backstory von der Mutter. Und das war so etwas, wo ich mir gedacht habe, das war für mich nicht so ganz stimmig. Irgendwie ist das für mich rausgefallen. Es gibt auch nur dieses eine Kapitel, wo wir die Mutter so stark haben und eben so stark. Und dann ist es auch nie wieder Thema, ja, so. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, da ist es für mich so ein bisschen, da hat es für mich nicht so gut funktioniert.
Ja, okay, interessant. Weil ich stimme dir voll zu, dass das rausfällt. Aber ich muss sagen, also was, um vielleicht jetzt auch so ein bisschen in die Kritik zu gehen, was für mich damit zusammenhängt. Also ich habe das Gefühl bei diesem Mutter-Kapitel oder das Kapitel, das aus der Perspektive der Mutter ist, ich meine da zu erkennen, dass das sozusagen eine Vorbereitung dafür ist, dass es in einem der nächsten Bände stärker um die Mutter gehen wird.
So, ja.
Und ich muss aber auch sagen, was ja eine der Stärken des Romans ist, sind schon die Charaktere meiner Meinung nach, dass die interessant, also die Konstellation ist recht interessant und die sind auch recht vielseitig. Ich finde die Schwestern fallen da stark raus. Die sind, finde ich, sehr flach und finde ich auch gar nicht so gut.
Ach, wobei die Ältere finde ich schon cool. Ja. Aber die hat natürlich immer nur die Rolle, so die lustigen Repliken zu machen.
Genau, und das wird dann auch sehr spät noch nachgereicht. Ich finde, am Anfang verschwimmen die auch stark miteinander. Mal gucken, aber ich habe das Gefühl, die Mutter ist schon neben Jay jetzt und
ja, absolut.
Chuan auch die am rundesten da irgendwie gezeichnet wird. Und deshalb glaube ich, es wird viel um die Mutter gehen. Und da freue ich mich drauf, weil ich finde, die Mutter ist auch das ist die interessantere Geschichte meiner Meinung nach. Mhm. Weil ich auch sagen muss, ich fand dann für das, wie stark das gemacht wurde, diese Plotline von der Liebesgeschichte oder der Affäre von Jay und Chuan eigentlich ein bisschen lasch. Mhm. Also dann irgendwie am Anfang, nachdem ich das dann akzeptiert hatte, dass es
jetzt nicht erstmal nicht darum geht.
Genau, dass es nicht nur diese Love Story ist. Dann dachte ich ach, der Rest ist eigentlich interessanter, weil ich fand, in der Love Story hat mir halt total viel gefehlt, weil was ja schon so ein bisschen aufgemacht wurde, was ich auch schön fand, war, der Jay ist halt, ne, der ist auch der Jüngere, der Chuan ist ja ein bisschen älter, der ist so total on fire und der ist auch so, oh, ich bin jetzt auch weg von meiner Schulklasse und so, wo ich vielleicht auch ein bisschen gehänselt werde, weil ich zu feminin bin und so. Und ich bin jetzt da und ich habe jetzt da arbeiten gelernt. Ich habe meinen Körper total neu kennengelernt. Ich habe da irgendwie reingefunden und jetzt habe ich da noch diesen Boy und wir sind in love und so und voll und ich komme dann jeden Sommer und dann irgendwann ziehe ich zu dir und so. Und Chuan ist halt so, ja. Weil der natürlich so ist, hey, wir sind hier, du bist halt so Middle Class aus der Stadt, das ist jetzt für dich irgendwie romantisch, aber für mich ist das halt hier das richtige Leben und es ist nicht toll, in einer kleinen, runtergekommenen Bude zu leben und bei 7-Eleven und auf der Farm zu arbeiten und Existenzängste zu haben. So. Und das fand ich ganz gut, aber irgendwie dabei bleibt es dann halt auch. Also was du vorher auch schon gesagt hast, es geht ja nicht irgendwie so um, also es gibt keinen Struggle zum Beispiel stark bei Jay mit seiner Sexualität oder mit Akzeptanz auch in der Familie, in der Gesellschaft. Es gibt keine, ja, es ist irgendwie dann so, es ist dann irgendwie nicht so deep, ja, wie man denkt, wie man es erwartet, dass es ist. Auch ja, vor der, mit dem Hintergrund dieser Sachen unter dieser gesellschaftlichen Umstände und der Stellung von Homosexualität in Malaysia und so weiter. Ich war dann eigentlich eher froh, dass die Mutter noch reinkam,
ja,
um dann wieder den Bogen dazu deiner Frage zu bringen, weil ich mir dachte, ah, okay, jetzt wird es ein bisschen komplexer.
Ja, ich kann deine Wahrnehmung voll teilen. Ich musste daran denken, dass es so eine Geschichte ist oder ein Roman ist für mich, das seltsamerweise, obwohl ja eigentlich alles dafür so ein Setup ist, dass es ein Roman ist, der kein Drama hat. Ne? Also nirgendwo im Endeffekt, weil alle Entscheidungen oder vermeintlichen Struggles, die da passieren, also sowohl was Jays Liebesgeschichte betrifft, als auch diese Farm und diese auch ja schwierige Konstellation eigentlich, das wird ja nie dramatisiert, sondern es wird dann irgendwie am Ende gibt es dann auch eine Entscheidung, aber das ist dann auch so, naja, okay, dann ist es halt so. Und das quasi so dramatischste Ereignis, was dann passiert, ist, dass Fong anfängt, Tamarindenbäume, so ganz alte Tamarindenbäume mit der Motorsäge so rams niederzusägen. Das ist so das eine. Und dann gibt es aber für mich auf eine Art, weil ich musste so dran denken an so eine Geschichte von Claire Keegan, wo sie sagt, es illustriert für sie, dass es eine Geschichte geben kann, die kein Drama, aber Tension hat. Also kein Drama, sondern Spannung. Ja? Und ich finde aber, der Roman hat auch keine Spannung. Also weil das, was du auch erzählt oder gesagt hast, mit dem am Anfang haben wir diese Szene und dann geht es so darum, ja, wie kommen die jetzt zusammen? Und das würde ja Spannung kreieren, aber ich habe das auch überhaupt nicht so empfunden.
Nee,
so?
Es ist ja dann auch gleich der Fall.
Ja, genau. Und es ist so sehr, alles sehr klar. Also mir ist auch zum ersten Mal was passiert, mir noch nie passiert. Ich habe auf dem E-Reader gelesen und ich hatte auch keine Anzeige, wie viel Prozent ich gerade habe. Und der Roman war vorbei und ich war so, what? Ich war so wirklich, nichts hat mich auf das Ende des Romans vorbereitet. Also ich war so, hä? Und dann aber, als ich gelesen hatte, okay, das ist jetzt der erste Band, dann dachte ich so, ach, vielleicht deswegen. Aber ich glaube auch so von der quasi Dramaturgie her, macht der Roman das eben nicht, mit starken Konflikten zu arbeiten und eben diese Tiefen oder eben diese Struggles, die es da gäbe, so auszuschöpfen. Und die Frage ist natürlich, ist es gewollt oder ist es ein Mishap? Also, und ich glaube, letzter Satz, dieser Vergleich mit Tschechow, der oft kommt, ist, glaube ich, ein Modus, genau das zu erklären, weil Tschechows, auch gerade Theaterstücke, sind ja sozusagen bekannt dafür. Man wartet immer drauf, dass was passiert, aber es passiert nie irgendwas, ja? Und so ist dieser Roman, finde ich, auch.
Ja, und ich glaube irgendwie, es ist gewollt, aber ich glaube, dass es ein bisschen nach hinten losgeht. Also ich glaube, so beides ist wahr. Weil,
ja,
was ja auch der Fall ist in dieser Familienkonstellation, wie die Charaktere so sind, es wird ja nicht gesprochen, ja? Es hat ja jeder seine Struggles und seine Issues und seine Geheimnisse. Und der Vater erzählt nicht, dass er entlassen wurde. Der Sohn sagt nicht, dass er
Spoiler!
Dass er da wohnen möchte. Die Mutter sagt nicht, dass sie wahrscheinlich, wie im nächsten Roman rauskommen wird, große Zweifel in der Ehe hat und wahrscheinlich wird sich irgendeine Affäre mit dem Fong daraus entwickeln. I don't know.
What?
You heard it here first. Die Schwester sagt nicht, dass sie einen Freund hat, der zu einer anderen Ethnie gehört und den sie deswegen wahrscheinlich nicht heiraten kann und so weiter. Ich glaube, der Plan war, dass ein sehr starker emotionaler Effekt daraus entstehen soll, diese Einsamkeit irgendwie, die alle diese Charaktere haben, durch das nicht reden und dadurch natürlich ist ein großes Drama da, aber es bricht irgendwie nicht aus.
Ja.
Und dann soll das so durch diese linsenartige, verschwommene Sprache, da soll irgendwie so ein emotionaler Effekt irgendeiner Art entstehen.
Ja.
Aber was eben meine Kritik wäre, ist, es tut es nicht so richtig. So ein bisschen. Und ich finde auch, zum Teil hat das Buch so Längen, wo irgendwas so beschrieben wird, was auch so, glaube ich, so ein bisschen cinematisch, weißt du, wie so eine Person steht und guckt, irgendwie ist auch in einer sehr trubeligen Straße, aber steht nur so da und schaut nur so gebannt nach vorne und das soll so total den Effekt machen und das wird dann so beschrieben und man ist aber so, nee, es passiert nichts und es vergeht einfach nur Lesezeit, in der nichts entsteht. Ich glaube irgendwie, es wurde was aufgespart für die nächsten drei Teile, die aber vielleicht nicht mehr gelesen werden, wenn man halt nicht so richtig Gas gibt im ersten. Ich musste nämlich auch übrigens mein einziges anderes Quartett, was ich gelesen habe an Büchern,
ist ja diese
Ellie Smith.
Ja.
Genau. Und ich finde, Ellie Smith hat ein bisschen das umgedrehte Problem, dass sie sehr viel Pulver schon im ersten Teil verschossen hat.
Aha.
Und dann manche der anderen Teile eher so ein bisschen das nicht matchen können. Ich finde andere schon. Und hier ist es andersrum, dass es eben sehr viel aufgespart offenbart wird, was dann erst später kommen soll.
Ja, ich finde es total interessant, was du sagst, weil es wird ja auch an irgendeinem Punkt sogar explizit gesagt, ja, in der Familie, man redet über nichts so. Ja. Und es ist ja auch so ein bisschen, die kommen da an. Und es wird auch so mehrmals betont, dass die zum Beispiel so keine Family Meals mehr einnehmen. Und das ist so irgendwie symbolisch für das Auseinanderfallen dieser Familie gerade. Oder dass die da alle so ihre eigenen Wege gehen und jede Figur da so ein bisschen ihre eigenen Struggles hat. Und das ist ja interessant, weil es könnte ja auch so gedreht werden, dass es so ein Leiden an diesem Schweigen gibt. Ja? Und vielleicht dieses Kapitel der Mutter, wo sie eben so überlegt, mit ihrem Sohn zu reden, soll das vielleicht auch so ein bisschen zeigen, ja, dass sie eigentlich leidet an diesem Schweigen oder eben das alles aushalten zu müssen, ohne mit irgendwem sprechen zu können. Aber das ist es eben auch nicht so wirklich. Ja? Ich war wirklich so, als ich fertig war, ich war so ratlos auf eine Art, weil ich mir so gedacht habe, hä, also habe ich irgendwas, also was ist so, es hat sich so angefühlt, ich habe die ganze Zeit, dachte ich noch, jetzt geht's gleich los. Weißt du, weil das ist ja manchmal, wenn man so reinkommt in so einen Roman und dann wird so alles immer dichter und so, und ich hatte immer so dieses Gefühl, jetzt kommt gleich was, und dann war ich wirklich so, ehrlich gesagt, auch ein bisschen frustriert. Und ich finde, es gibt so ein Beispiel auch, das mir so, wo es mir ein Kapitel, wo es mir so ganz stark, ja, ganz stark so aufgefallen ist. Juan hat auch eine gute Freundin, mit der er auch viel macht oder wo, die auch so eng sind, und in deren Wohnung dann Juan und Jay auch dann nochmal Sex haben oder sich dann immer wieder auch eben aufhalten. Und dann gibt es so ein Kapitel, wo Juan angerufen wird und so gesagt wird, ja, die ist bei der Polizei und er muss sie da abholen. Und dann wird irgendwie so angedeutet, oder nee, nicht angedeutet, dann wird halt so erzählt, dass die halt immer mal wieder so halt Drogen nimmt und dann halt so bewusstlos in der Straße gefunden wird und dann eben zur Polizei gebracht wird. Und dann ist es wirklich so ein Bild ab, dann gehen alle drei Geschwister und Juan, also zuerst sagt Juan, nee, ich gehe da alleine hin, ihr braucht nicht mitkommen, und dann kommen die alle drei hin und dann gehen zuerst nur die ältere Tochter und Juan rein und die anderen, die kleineren sollen, die jüngeren sollen draußen bleiben, und dann gehen sie aber doch rein, und ich fand, das war so, ich dachte so, okay, jetzt kommt irgendwas Krasses, mit dieser Freundin ist irgendwas Krasses passiert, jetzt wird irgendwie Polizeigewalt thematisiert oder irgendwas. Und dann gibt es auch so ein Ding, wo sie reinkommen und dann sieht Jay irgendwie Juan auch in einer Zelle und irgendwas ist da, und das ist dann aber auch so einfach vorbei und dann war's das, ja. Also das war schon so ein bisschen, sag ich mal, das extremste Beispiel für, bei mir hat sich da so eine extreme Erwartung aufgebaut und es ist dann wieder in so nichts reingelaufen.
Ja, weil ich finde dieses, wenn immer mit so einem stillen Aufstauen irgendwie gearbeitet wird, so dieses, man ist immer so, oh, das soll jetzt ganz emotionalen Effekt, dann erwartet man einen Knall.
Ja, voll.
Und das kam dann auch nicht. Und ich hatte das eher das Gefühl vom Ende, also ich fand auch, dass es dann sehr schnell vorbei ist. Ich fand es aber eigentlich auch ganz schön, dass da jetzt nichts Großes noch am Ende passiert ist, weil das irgendwie auch nicht gepasst hätte zu dem Buch.
Ja, voll.
Also ich war auch so, okay, jetzt ist da vorbei. Und dann war ich aber auch so, naja, okay, doch, nee, das passt eigentlich. Aber ich habe mich auch ein bisschen gecliffhangert gefühlt, so von wegen, ja, jetzt müsst ihr halt weiterlesen, was jetzt sonst noch passiert, seht ihr dann in einem Jahr. Und dann dachte ich mir, ich weiß nicht, ob das mich jetzt genug gecatcht hat, dass ich das auch machen werde.
Ja, oder dass man wirklich wissen will. Und aber eine Sache wollte ich noch sagen zu Juan und Jay, weil da fand ich, also ich habe es so ein bisschen anders empfunden als du, nämlich nicht so statisch. Und ich habe schon so empfunden, dass es da immer wieder so ein Ringen gibt. Also eben so am Anfang, klar, denkt man sich so, der Juan ist so der, weißt du, der checkt auch. Also dann gibt es so, Jay trinkt das erste Mal Bier und ihm wird voll schlecht und solche Sachen. Also er ist wirklich durch sein Alter halt so der Erfahrenere und eben der ihn da so ein bisschen an die Hand nimmt. Und auch diese Sexszene ist ja ein bisschen so, ja, also gleich am Anfang. Und dann, finde ich, hat es schon, genau wie du beschrieben hast, so dieses, dass Jay sich halt da so voll reinstürzt und Juan so ein bisschen ist so, ja, jetzt wart mal ab, ja, so, ich weiß schon, dass du eben, du denkst, das ist jetzt hier for life, aber ich weiß, wie das Leben ist und weißt du, so. Mhm. Und dann aber fand ich eben am Ende, hatte ich so das Gefühl, dass Juan eigentlich auch in den Situationen mit den Schwestern so Hints macht, so von wegen, ja, und jetzt geht's irgendwie weiter und Jay kommt mich ja dann immer wieder besuchen. Das ist dann wieder in sowas kippt, wo man sich so denkt, oh, der scheint jetzt doch so mehr invested eigentlich als Jay. Also ich finde, das hat eigentlich für mich gut funktioniert, dass es immer wieder so ein bisschen geschiftet hat und dass es nicht so klar war, eben, ich musste auch an Call Me By Your Name denken, wo die Dynamik, Verhältnis zwischen den beiden so klar dominant ist von dem älteren Part. Deswegen der Vergleich mit Call Me By Your Name ist, finde ich, auch nicht so gut, weil ich finde, was da ja eben dieses Besondere ist, finde ich schon, dass das eben nicht so dieses, du hast es auch mal gesagt, dass so, was du an Call Me By Your Name so nervig findest, ist halt so, ja, rich people, die halt in einer wunderschönen Villa am Gardasee ihren Sommer verbringen, toll, weißt du, so. Und da ist es halt eben, diese Machtverhältnisse und diese Klassen- und ethnischen Verhältnisse spielen da halt die ganze Zeit eine Rolle und auch eben in dieser Liebesbeziehung zwischen den beiden. Und das fand ich schon, es hat mir gut gefallen. Auch da gerade in der Subtilität, wie das dann immer wieder
das
gemacht
stimmt.
Wurde.
Und ich finde auch, dass diese Klassenunterschiede und diese ethnischen Spannungen eigentlich das Spannendste an dem Buch sind, weil das ja auch in der Geschichte von der Mutter und dem Vater eine starke Rolle spielt, aber auch eigentlich auch in der Begründung, warum die Mutter diese Farm geerbt hat und nicht der Vater und so. Also da sehe ich schon noch Futter, um das auszubauen. Genau, bevor wir zur Bewertung übergehen, kann ich noch kurz spoilern. So, als nächstes lesen wir, was ich vorher schon kurz angeteasert habe, was mir sehr gut, weil es mir so gut gefällt, von Maria Reva Endling, beziehungsweise wie es auf Deutsch heißt, kürzlich erschienen, Ein Königreich für eine Schnecke.
Yay!
Fabi.
Ja!
Der Süden, wie war's?
Also, ich kann dieses Buch 100% für den Sommer empfehlen. Ich finde wirklich so, ich bin eingestiegen in dieses Buch und das war seit langem wieder so ein Buch, wo ich mich schon immer gefreut habe, drauf das weiterzulesen, so, weil es mir so ein schönes Gefühl wirklich so gegeben hat. Also ich fand, es hatte schon so was sehr, eben auch so Atmosphärisches, das mir total gut gefallen hat. Ich fand dann irgendwann, wie gesagt, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, am I missing something oder irgendwas, irgendwann war ich vielleicht auch so ein bisschen frustriert und wie gesagt, am Schluss war ich so, what, ist jetzt vorbei, hä? Deswegen war ich dann so, nee, finde ich doof. Dann aber jetzt so ein bisschen mit dem Abstand und jetzt, wo ich natürlich auch so ein bisschen drüber gelesen habe, finde ich es eigentlich wieder so ganz, ich sehe so die, I see what he wanted to do. Vielleicht hat es nicht so unbedingt immer geklappt, aber insgesamt würde ich es voll empfehlen. Und ich würde sagen, so 3,8 bis 4.
Ha. Ja. Ja, ich habe, als ich es angefangen habe, dachte ich auch, ach, ein schönes Sommerbuch. Mhm. Weil es auch viele Komponenten hat, die ich mag, so Jugend und ja, genau, so, es war ein Sommer, der nicht war wie jeder andere, so ein bisschen. Und dann muss ich sagen, mir wurde dann irgendwie ein bisschen langweilig dabei, leider.
Ah,
also
ja.
Ich war dann, so, am Ende hatte ich das Gefühl, war auch so ein bisschen so Füllmaterial, was dann eigentlich gar nichts mehr weiter getrieben hat, also weder Plot noch Hintergrundspannungen. Deswegen finde ich eher dann, obwohl ich eben Charaktere und Motive oder Themes total gut finde, dann hat es mir doch nicht so gefallen. Aber ich fand es auch nicht schrecklich oder irgendwie würde es auf keinen Fall empfehlen. Aber ich würde sagen so 2,5.
Ich finde, was du sagst zu dieses Füllmaterial, ich glaube wirklich voll viel ist wahrscheinlich so make a note, this is gonna be important later.
Ja,
und das finde ich jetzt eigentlich fast schade im Rückblick. Das nervt mich jetzt fast so rückblickend, weil ich mir denke so, nein, ich will nicht taking a note für später. Ich will jetzt alles haben.
Genau, das frage ich mich auch, wenn man schon auf 4 Bände direkt plant. Ne?
Ja, ich frage mich auch, wie man das macht.
Ob es quasi eine schlauere Strategie ist, schon sich Sachen für später aufzuheben oder sehr viel in das jetzige Buch reinzubuttern und dann darauf zu vertrauen, dass man dass einem noch was Neues einfallen wird.
Ja.
Weil man schreibt das ja aber auch eine sehr lange Zeit.
Ja.
Da sollte man ja auch irgendwie Raum lassen für das, wo es dann einfach noch hingeht.
Ja, ja. Der Autor muss auch so, oh, I need to make a note of this. This needs to matter later. So,
ja.
Naja.
Na gut.
Dann,
schön
thanks
war's.
For listening.
Tschüss.
Tschüss.